erlebte.
Henrik, was waren da so bei dir die Namen oder was für Bands oder Musiker waren das, die dich da am meisten interessiert haben?
Ganz am Anfang meinst du? Ja, also es waren, für mich war das Underground Resistance eigentlich. Robert Hood und
Jeff dann an, jetzt an Musik aus der Generation von Manuel, die du dann entdeckt hast?
Das ist, muss ich ehrlich sagen, das kommt jetzt eigentlich erst. So, also da bin ich eindeutig ganz, ganz spät dran.
Ja. Ja.
Meine Rente gesichert.
Wie war denn das umgekehrt bei dir? Hast du dann auch festgestellt oder dich mit ein bisschen auseinandergesetzt mit Musik, die dann schon auch inspiriert war von deiner? Hast du da Gefallen gefunden an einer oder anderen Sachen in den letzten 15 Jahren?
Ja, eigentlich schon früher. Also ich habe mich immer natürlich auch für Musik interessiert und eben auch für Musik, wie sie sich weiterentwickelt, so 70er, 80er, 90er Jahre, das finde ich schon interessant. Ich habe mich zum Beispiel sehr früh auch schon, hat mich das Phänomen der DJs begeistert, was ich für eine sehr wichtige Sache finde, auch in der ganz allgemeinen Musikentwicklung, auch fürs Verständnis von Musik, wie Musik gehört wird, wie Musik gemacht wird. Für mich das erste Erlebnis war 1977 in New York auf einer größeren Party, wo plötzlich Musik aufgelegt wurde, also die Musik, die ich kannte, aber ich hatte plötzlich das Gefühl, die hört nicht mehr auf. Und das war das erste Mal, dass ich gehört habe, wie ein DJ so perfekt ein Stück ans andere gesetzt hat, dass man den Unterschied nicht mehr gehört hat. Das fing dann bei uns hier dann ein paar Jahre später auch an. Und ich habe dann auch einen jungen DJ kennengelernt hier 1982 oder so muss das gewesen sein, der mir dann gezeigt hat, wie man scratcht. Und er hat mir dann die ganzen Platten da vorbeigebracht und da habe ich das auch mal probiert.
Weißt du noch, wer das war?
Zack Prehn, der ist aber, glaube ich, der hat, glaube ich, nicht weiter DJ gemacht, der ist dann Schauspieler geworden. Ich glaube, der ist heute Schauspieler. Ich habe mit ihm einmal auch eine Show habe ich mit ihm auch gemacht. 1983, so habe ich ihn damals kennengelernt. Aber es war einfach ein Phänomen, das ist auch ein Schritt in der musikalischen Entwicklung. Wie geht man damit um? Vorher war die Schallplatte eine heilige Kuh, die man also wirklich nur mit spitzen Fingern anfasste und ja nicht berühren, um sie zu beschädigen. Und da kommen dann eben plötzlich DJs und tapsen da mit dem Finger rauf und die interessiert das gar nicht mehr. Die haben da überhaupt keinen Respekt mehr davor. Ne? Und das hat sich auch ein bisschen entwickelt durch die Technik oder im Zusammenhang oder gleichzeitig kann man immer schwer sagen, was war zuerst da. Aber das hat mit dieser Sampling-Technik oder mit der digitalen Aufnahme zu tun, wo man natürlich schon Stückchen von Musik aufnehmen kann, vorbereiten kann und dann neu wieder zusammensetzen kann. Also, dass man Musik nicht, sagen wir mal, von einem einfachen Sinuston aufbaut und dann immer was dazu baut, sondern dass man ein komplexes Stück rausnimmt und als Rohmaterial bezeichnet und das wiederum neu zusammensetzt. Dann kommt diese ganze Dub-Geschichte oder Drum-and-Bass-Geschichte. Ich habe damals sehr gerne diese Reggae-Geschichten Anfang der 80er gehört, was in Jamaika da, die, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hießen, da gab es zwei Leute, die haben tolle Experimente da gemacht. Also ich habe diese Geschichten mal...
Sly and Robbie oder...
Ich glaube, Sly and Robbie, ja. Der Produzent hieß, glaube ich, ne? Aber ist egal. Und das ist dann weitergegangen und das ist natürlich dann, hat dann in den ganzen 90er Jahren natürlich auch zu diesem ganzen, ich sag mal, Techno-Bereich geführt, ne? Dass also DJs eigentlich da die wichtigsten Vertreter sind und dass das aber auch vom Publikum so angenommen wird und respektiert wird, dass DJs heute einen Status eben haben wie Musiker, so verehrt werden, eingeladen werden und wenn sie auflegen, dass das so integriert ist. Und das hat wiederum auch was mit der Elektronik natürlich zu tun. Ohne die wäre das auch nicht möglich. Und ist einfach eine interessante Entwicklung, dass auch Musik sich so, das hat natürlich dann, geht natürlich dann auch in diesen Dance-Bereich, das ist klar. Aber es spielt einfach eine Rolle, dass die Musiker eine andere Rolle spielt, also dass die DJ-Kultur sozusagen diese Musik einfach so verbreitet hat und so ein riesen Ausmaß angenommen hat, wäre das Publikum mag gar nicht mehr so unbedingt eine Band sehen oder das interessiert auch bei der elektronischen Musik auch nicht so richtig, was eine Band, was der elektronische Musiker da also spielt, das war schon immer ein Problem, weil das natürlich nicht so offensichtlich ist. Also es ist eine logische Folgerung, dass derjenige, der das macht und da in dem Fall im alten Sinne jemand ist, der nur auflegt, dass das natürlich eine klassische Rolle eigentlich für den auch ist, um elektronisch etwas zu benutzen. Ist ja egal, ob er nun CDs auflegt oder eben in der 909 da irgendwelche Patterns abruft. Das ist eigentlich nur eine andere Variante davon. Ne? Oder zum Beispiel jetzt beim Ableton sich die Patterns da so selber vorbereitet. Also ich finde das eine interessante Entwicklung in der einfach von der Musik her und kann elektronisch oder nicht elektronisch. Natürlich, das ist, wie gesagt, es geht so ineinander über, dass man das heute sich sowieso nicht mehr wegdenken kann. Ne?
Henrik, wenn du jetzt live auftrittst, was du ja mittlerweile viel häufiger machst, als DJ aufzulegen, was sind da für dich die größten Herausforderungen in der Umsetzung von der Musik, die du im Studio machst?
Na, also im Grunde habe ich so das Gefühl, im Moment stehen wir so an der Schwelle, wo man vielleicht wieder zurückkehrt, irgendwie zu so einem Live- spielen, weil das mit den Platten haben jetzt sehr viele Leute sehr, sehr gut gemacht über sehr viele Jahre. Viele fragen sich natürlich, was könnte jetzt ein nächster Schritt sein? Also ich habe ganz früh schon versucht, mit Laptops Musik zu machen, aber also es gibt so eine Zeit vor Ableton und eine Zeit danach, würde ich so aus meiner Perspektive sagen. Ich habe früher Experimente mit Cubase gemacht, um da live zu performen.
Kannst du kurz vielleicht nochmal dem Publikum erklären, um was es sich bei Ableton Live handelt?
Achso, also es ist ein Musikprogramm, was naja, einfach nur im Handling revolutionär neu war. Es kam vor ein paar Jahren auf den Markt. Jemand am Telefon? Oder? Das hat einfach für mich die revolutionäre Neuerung gehabt, dass man in der Lage war, während man gespielt hat, neue Sachen hinzuzuladen. Das ging bis zu dem Moment vorher nicht. Und das heißt, man muss nicht alles vorbereiten, was man spielen will, sondern man kann auf alles zugreifen, was auf der Festplatte liegt. Und das ist für mich das ganz spannende Ding. Also tausende von Samples im Vergleich zu 200 Platten, die man sonst so hatte, Tausende von Samples und die in Echtzeit zu mischen oder neu zu arrangieren und das in einer Live-Situation birgt die Chance, neue Musik zu machen.
Mhm. Und davor wolltest du noch sagen, dass für dich momentan auch wieder so eine Zeit ist, wo man vielleicht öfters wieder mit oder die Tendenz eher dahin geht, mit anderen Leuten was zusammen auch auf der Bühne zu machen.
Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Software macht es jetzt endlich möglich, dass man wieder also zusammenspielen kann, mit Computern. Das konnte man für mein Empfinden vorher nicht. Vorher konnte man natürlich mit Gitarren und Schlagzeug und so zusammenspielen. Dann gab es einige Jahre, wo man mit dem Computer, naja, wo der Computer ein ganz, ganz starres Gerät war, was auch eigentlich für Ton nicht viel konnte. Also ich hatte immer eine Schallplatte eben nebendran auflegen, weil ich wusste, es crasht eh nach 5 Minuten oder so, nachdem ich die dritte Spur einschalte. Das war nicht wirklich eine Live-Performance. Und heute, denke ich, stehen wir so an der Schwelle, wo man das vielleicht wieder eine Live-Performance nennen kann, so ganz langsam. Also die ersten Schritte passieren, habe ich so das Gefühl.
Gut, ich möchte jetzt auch schon mal zum Schluss kommen. Ich glaube, die Zeit läuft uns ein bisschen weg. Genau, aber wir hätten jetzt noch so 5 Minuten für ein paar Fragen aus dem Publikum. Also bitte um Meldung. Haben wir eigentlich Saalmikrofone, die gereicht werden können? Ja. Wunderbar. Also am besten, wenn jemand Fragen hat, am besten kurz links oder rechts zum Mikrofon vortreten. Oder einfach laut fragen, wir werden euch schon hören.
Ich weiß nicht, kann ich einfach...
Ja, ja.
Also muss ich jetzt zum Mikro?
Nein,
einfach. Also gerade fiel es mir ein, vielleicht mal eine etwas andere Ebene in die Diskussion zu bringen. Als Stichwort möchte ich auf das Thema Live-Improvisation zu sprechen kommen. Es gab ja eine Phase, damit gehe ich jetzt ganz tief in die Ebenen der Geschichte zurück. Da hat man auch im Studio live improvisiert. Also zum Beispiel gab es ja mal Situationen, man nannte das damals, da bringe ich jetzt einen ganz verrufenen Begriff, kosmische Musik, als ein Herr Rolf Ulrich Kaiser auch mit wahrscheinlich Anwesenden hier und da mal live improvisierte unter obskuren Umständen. Vielleicht könnte man da was dazu sagen, da schneide ich aber gleich ein Thema an. Ich habe neulich mal ein Stück öffentlich gespielt von Ashra Tempel von Schwingungen, das war Flowers Must Die. Dieses Stück hat ja einen sehr schönen, man könnte fast sagen naiven Charme, der sich vielleicht auch daraus herleitet, dass mit der Musik damals ja nicht nur Innovationen im Bereich der Elektronik verbunden waren, sondern es gab ja da einen gesellschaftlichen Zusammenhang. Das heißt, man wollte damals das Bewusstsein erweitern oder auf die Gesellschaft einwirken. Mittlerweile habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass in der in Anführungszeichen heutigen elektronischen Musik hauptsächlich versucht wird, auf Absatzmärkte einzuwirken und die Umsatzzahlen zu erweitern. Das heißt, mir fehlt da so ein bisschen das utopische Moment, das die Sache für mich auch immer spannend macht und im Hinblick auf die Musik der 70er spannend gemacht hat und bis heute bleibt die für mich spannend. Das heißt, eine Frage vielleicht an die Beteiligten: Wo wäre für Sie in der heutigen Musik, mit der Sie sich beschäftigen, vielleicht sowas wie ein utopisches Moment? Oder vielleicht gibt es das ja gar nicht mehr.
Motte, das ist doch was für dich.
Was? Ich muss eigentlich dem ein bisschen zustimmen, weil ich das auch so sehe, dass viele Stücke, die man heutzutage so kaufen kann, gerade im großen Markt oder auf den ganzen Download-Plattformen, die sind also schon dazu zugeschnitten, auch ein großes Publikum zu erreichen. Ich muss aber auch sagen, dass mit dem Geld, das da verdient werden kann, auch nicht gerade jetzt so viel verdient werden kann, dass natürlich dann man dann auch sagen kann, okay, es ist natürlich auch zu dem, was normalerweise im deutschen Radio läuft, schon ganz schön anderer Gegenentwurf auch ist von den Stücken, die dazu kaufen oder zu hören sind. Und ich meine, wir haben ja gerade im Internet haben wir ja dann auch die Möglichkeit mit Webradios auch ganz gut mal andere Stücke auch zu hören und zu präsentieren. Natürlich ist es bei den Produzenten, die dann im Studio sitzen, die gucken natürlich dann auch, also jetzt einfach nur für mich selber, dann soll es veröffentlicht werden. Heutzutage geht das ja dann als Tonträger los und dann verdient man sowieso nichts dran. Man will ja auch überleben und dann gibt es jetzt ja auch viele Künstler und DJs, die jetzt dann auch einen Nebenjob haben, weil sie einfach dann nicht mehr so viel unterwegs sind. Aber das führt jetzt in eine andere Richtung. Okay, also ich denke, wenn ich im Studio bin oder wenn ich dann auch andere Kollegen dann im Studio sehe, denen geht es erstmal um die Musik und da geht es dann gar nicht mal um den Absatzmarkt.
Ich würde sogar vermuten, dass wir heute wieder in einer Zeit angekommen sind, wo das bei den meisten Musikern, mit denen wir jetzt zu tun haben, der Fall ist, dass da nicht zuerst darauf geachtet wird, womit kann man möglichst viele Kopien verkaufen, weil das kann man mit den wenigsten Ausnahmen eh nicht mehr. Also ich glaube, selbst wenn Harmonia seinerzeit mehr ein Geheimtipp waren und recht erfolglos waren, haben die auch nicht weniger Platten verkauft als Henrik oder Motte heute mit einer Platte.
Das ist natürlich so, wenn man jetzt sich anguckt, wie lange Techno schon existiert und was dann speziell in Berliner Clubs dann zu hören ist, dann muss ich mich auch fragen, wo ist eigentlich die Revolution geblieben? Das ist so richtig schön eingeschlafen, weil in Berlin ist ja in der Regel, wenn es dann um elektronische Tanzmusik geht, die ganzen DJs legen dann minimal auf, also das ist ja wie so ein Hasswort schlechthin. Da passiert ja nichts in der Musik. Also ich als Tänzer und als Musikliebhaber und auch einer, der gerne die Startrampe baut mit dem Körper, um dann mit dem Geist zu fliegen, das bringt mir nichts, also das brauche ich nicht. Also muss ich sagen, brauchen wir irgendwie einen neuen Gegenentwurf gegen den Gegenentwurf, den wir jetzt irgendwie tot spielen. Weiß ich auch nicht. Also vielleicht müssen wir da nochmal zusammenkommen und vielleicht die 20er Jahre uns zurückerinnern und dann mal neue Entwürfe starten. Vielleicht ist das ja ein Weg. Weiß ich nicht.
Naja, ich meine, ich habe es ja schon ein bisschen vorhin im Anfang gesagt, was so wie so die 60er Jahre waren. Das war natürlich auch das war eine Zeit und eine Gesellschaft, wo sowas auch einfach möglich war und wo sowas das gehörte einfach dazu. Man kann Musik und die Zeit auch nicht voneinander trennen. Und wenn das halt heute so ist, dann ist irgendwie, es gibt auch nicht so eine Bedürfnisse offensichtlich. Und es gibt nicht so viel so einen Anspruch, dass man so eine Musik erwartet. Oder es gibt eben auch nicht so eine Nachfrage danach. Das ist aber wirklich eine Frage der Gesellschaft. Und die Musik ist nur so ein Spiegel davon, was dabei sich entwickelt. Und zur Sache mit der Improvisation nochmal, das war natürlich auch damals eine ganz wichtige Sache, die auch ohne jetzt mal auf die Texte zu einzugehen, sondern die einfach von der Musik her sehr wichtig war, dass man durch diese völlig freie Improvisation natürlich auch so eine Gegenbewegung hat. Man wollte sich nicht mehr von musikalischen Formen jetzt irgendwie diktieren lassen, das ist ein Song, das ist ein Lied, das ist so und so, das ist so und so, sondern einfach irgendwas. Ne? Das war manchmal auch völlig chaotisch oder völlig daneben, aber es waren halt Experimente. Also es ist auch ein Ausdruck davon, dass man gegen die Normen, die einem so vorgesetzt werden. Auch damals war natürlich die Norm der 3-Minuten-Song oder 2,5 sogar im Radio. Was anderes war kaum möglich. Ich weiß nur, dass es eine Riesenaufregung gab, als irgendwann die Rolling Stones ein Stück machten, was 7 Minuten auf einer Schallplatte war. Das war auf der Aftermath. Das war irgendwie das ging eigentlich gar nicht, ja, weil das passte nicht. Ne? Insofern kann man es natürlich auch, zumindest von der Musik her, was Motte vorhin, wenn er sowas erwähnt, dass in den ganzen Abend da jemand irgendwie so lange auflegt oder eins nach dem anderen, ich weiß nicht mehr, wie du das beschrieben hast, oder so eine Sachen, die einfach so lange gehen, wo man so lange improvisiert, dass das natürlich auch eine Gegenbewegung ist zu dem, ich meine, was hören wir denn heute hier im Radio? Wir hören auch nur, wir haben so viele Radiosender, aber das, was wir hören, sind die größten Hits der 70er, der 80er, der 90er und auf jedem Kanal haben nur sie. Ja. Das ist irgendwo lächerlich, ja. Die Vielfalt, die eigentlich möglich ist und die sich bieten könnte, dass man vielschichtiger wird und das auch geboten kriegt, die ist eigentlich auf den Kopf gestellt. Ja. Und es gibt dann nun wirklich nur noch 2, 3 Spezialsendungen, Spezialistensendungen, wo mal wirklich andere Musik beleuchtet wird. Aber die muss man schon genauso suchen.
Ne? Ja, vielleicht findet ja die Revolution auf einer ganz anderen Ebene statt. Ich war zum Beispiel am Freitag bei Neuton, dem Vinylvertrieb, aus Deutschland in Frankfurt und habe mich dann mit Sigi unterhalten, einer der Geschäftsführer, und der meinte, es ist interessant zu beobachten, weil im Augenblick werden, oder dieses Jahr im Besonderen, wurden noch nie so viele Vinylschallplatten produziert und auch verkauft, wie jemals bevor. Und vielleicht kommen wir ja wieder zurück zum Analogen.
Ja, das ist auch so eine Art von Gegenkultur oder Gegenbewegung, dass man sich irgendwie nicht mehr vorschreiben lassen will, eigentlich von der Industrie, was jetzt die Norm ist, nämlich die CD ist viel besser. Irgendwo geht es dann so ganz peu à peu, ist das so ein leiser Widerstand dagegen, dass das Vinyl sich so erhält. Und merkwürdigerweise, ich merke das auch, also dass es immer wieder gefragt wird und die Nachfrage eher steigend ist. Natürlich nicht so, aber so, ne? Und das ist auch man geht damit anders um. Also man will sich da auch nicht immer verschaukeln lassen. Man muss das neueste Gerät haben. Und das war Anfang 80 oder Ende 70 sogar schon, als eben die CD und alles klingt 3-mal besser und überhaupt ist die viel besser. Ich kenne so viele Leute, die ihre ganze Schallplattensammlung weggeschmissen haben, weil es natürlich viel praktischer ist und viel besser. Ja gut, aber vielleicht will man sich das auch nicht, das ist doch letztlich eine Firmenpolitik. Natürlich ist es da, ist möglich, aber die Schallplatten werden gekillt, damit die CDs auf den Markt gebracht werden können. Das war mit Videos genauso, es gab damals diese verschiedenen Videosysteme, das ist nur Entscheidungen von der Industrie, von Firmen, die so arbeiten, und danach hat sich der Konsument, dem wird das so lange suggeriert, bis er glaubt, dass es besser ist.
Ja, und bei der CD und bei der MP3 spielst du ja auch immer nur ein Codec und keine Schwingungen. Ja, du spielst ja bei der MP3 und der CD spielst du immer nur ein Codec und keine Schwingungen, wie auf der Schallplatte.
Um Aschreit zu zitieren. Noch eine Frage aus dem Publikum. Es blendet hier ein bisschen, also wenn noch jemand eine Frage hat, einfach raus damit.
Noch eine.
Also. Ja. Ja, ich fand das gerade interessant mit dem utopischen Moment. Ich würde ja immer sagen, wenn man das definieren will, worin kann der utopische Moment bestehen, das ist immer eine Frage der Freiheit. Und bei den ganzen elektronischen Sachen heutzutage ist es natürlich so, du hast jetzt Zehntausende von Samples, aber es sind alles Samples. Und wenn jetzt irgend so ein kranker Gitarrenschüler kommt und ein Stück spielt und immer den zweiten Akkord auf eine charakteristische Weise falsch spielt, dann ist das hochindividuell. Und unter Umständen auch ein Ausdruck von Freiheit. Und da finde ich, da ist die Elektronik noch lange nicht. Ja, du kannst irgendwie eine Geige machen, aber du kannst keinen Geiger machen. Also, dass du eine Individualität hörst als Spieler.
Wenn man das nur auf Samples beschränken würde, würde ich sagen, das stimmt. Aber ich denke, diese reine Sample-Zeit ist bestimmt schon so seit 5 Jahren oder so überwunden. Und also was jetzt so Leute wie ich machen, oder ich kann es auf jeden Fall von mir sagen, was ich mache, ich habe durchaus den Gitarristen oder Violinspieler oder sowas bei mir im Studio oder den Saxophonisten, die werden dann halt aufgenommen und in einer ganz anderen Art und Weise bearbeitet, weil es geht tatsächlich genau um diese Momente. Also nur das, also wir gehen da halt natürlich jetzt anders ran und also...
Ja. Nee, ich habe einfach eine konkrete Frage, muss ein bisschen anders sagen. Bei einem Instrumentalisten ist es einfach so, die Freiheit wächst, je mehr er lernt, sein Instrument zu spielen. Gibt es sowas dann im Laptop auch? Weil ich denke, vom Bewegungsablauf her ist es halt irgendwie nur mit der Maus oder irgendwas. Und eigentlich ist es egal, ob du Bilder manipulierst oder Texte oder Töne.
Ja, wo hast du denn deine Freiheit? Die hast du doch nicht in der Maus und die hast du auch nicht im Computer, sondern die hast du doch hier oben drin. Und du bist doch der die Begrenzungen setzt. Also ich kann doch jetzt hier sagen, okay, ich will mich einschränken lassen auf diesem 16er Raster oder ich sage irgendwie, ich mache, was ich will.
Also ich denke auch, da ist ein ganz, ganz es ist ein ganz, ganz großes Potenzial in den Computern jetzt. Und also es hat sich bestimmt wegbewegt, was man auf jeden Fall sagen kann. Also das vielleicht auch nochmal als Antwort von vorhin. Ich glaube, dass heute es gibt durchaus sehr, sehr spannende neue Musik. Sie ist nur sehr viel schwerer zu finden, weil es mit dem Laptop tatsächlich möglich ist, was zu produzieren, was sich so anhört wie Musik, mit ein paar Mausklicks. Und das können sehr, sehr viele Leute. Und deswegen gibt es einfach unglaublich viel, was dann eben Musik genannt wird. Aber die wirklich guten Sachen darin zu finden in dieser Masse, wird heutzutage sehr, sehr schwierig. Und wenn man in die Clubs geht und sich die Sachen anhört, die Anlagen sind so wahnsinnig gut, dass sich selbst der größte Mist beim ersten Mal hören wirklich toll anhört. Und das ist aber nicht besonders musikalisch. Und
was ist ein Kriterium, was du nennen könntest?
Wie?
Wonach du das dann beurteilst?
Na, es geht absolut um Musikalität und es geht absolut darum, dass man kreativ ist und sich was einfallen lässt. Und da ist für mich auch dann die Utopie. Und da ist für mich auch auf jeden Fall Kreativität. Es ist ganz klar weg vom Handwerklichen, dass ich ein Instrument spielen kann. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass ein guter Laptop-Live-Act muss seinen Laptop spielen können.
Ja, also ich denke, dass das auch ein Handwerk ist, nur das ist einfach ein anderes Handwerk. Ja. Ich meine, das ist, äußert sich anders. Also ich habe da auch schon ganz schön kranke Sounds aus dem Laptop rausgekriegt. Muss sagen, das waren teilweise nicht schlecht. Oder das ist eigentlich völlig wurscht, was man macht. Das ist überall was. Ich gebe dir auch recht, das ist natürlich schwerer zu beurteilen und schwerer zu sehen, weil wenn man zu einer Gitarre hat, man irgendwie so einen Bezug, weil man es vielleicht auch selber mal in der Hand gehabt hat oder man kennt natürlich die klassischen Instrumente, aber wenn jemand da so sitzt, dann kennt man es nicht so richtig und kann es natürlich auch nicht so richtig einfach nachvollziehen, was derjenige da macht oder nicht macht und ob das nun richtig gut ist oder nicht. Das ist wirklich ein Problem. Und das war aber schon eigentlich auch schon in den 70er Jahren mit den alten Synthesizern so. Wenn da jemand sitzt und dann so vorsichtig an den Knöpfen dreht, ist der jetzt virtuos oder weiß der eigentlich nicht, was der da macht? Kann man probiert er da bloß rum? Ja, das ist schwer zu beurteilen. Ne?
Nur, dass sich heute von alleine schon viel besser anhört. Also so wäre für mich der Unterschied. Damals, wenn du dein Gerät nicht bedienen konntest, dann haben das vielleicht ein paar Leute gemerkt. Heute verschanzt sich da jemand hinter dem Laptop. Du kannst noch nicht mal sagen, ob er das wirklich gerade spielt, was du hörst. Und es klingt tendenziell erstmal relativ okay, weil die Anlage ist so toll. Und dass es nicht musikalisch ist, fällt dir erst am nächsten Tag auf, wenn du es nochmal anhörst. So.
Ja, vielleicht ist auch elektronische Musik natürlich schwer oder alles elektronisch Erzeugte eben schwer auf der Bühne darzustellen. Oder vielleicht ist es eben das, was natürlich auch das Publikum vermisst und weswegen es natürlich auch ein Revival, vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein Revival ist, aber die Beliebtheit von Konzerten und von Live-Acts und jemand auf der Bühne zu sehen und wer da irgendwas macht, ist natürlich stärker denn je, ja. Und das ist vielleicht auch wieder die Geschichte, wo ich vorhin so lange ausgeholt habe über diese DJ-Kultur. Das ist eine Seite der Sache, wo es eigentlich nicht so wichtig ist, wo man die Musik hört und die findet man gut oder nicht, ne? Und es ist eigentlich wurscht, ob die jetzt da in dem Moment mehr oder weniger live entsteht. Wichtig ist nur, dass es eine gute Stimmung an dem Abend oder so verbreitet und ob jetzt da nun 80% vorprogrammiert ist oder vielleicht nur 40, das ist toll, aber es ist letztlich eine sehr persönliche Frage von demjenigen, der es macht, ne? Ob er sich die Mühe macht oder ob er einfach Lust dazu hat, viel rumzuspielen und dann vielleicht auf neue Ideen kommt oder ob er mehr so aus der Kiste abspielt, aber es spielt nicht so eine große Rolle. Die Rolle ist einfach, dass eine gute Stimmung da ist und dass die Musik an sich so gut rüberkommt. Und diese Konzertatmosphäre ist wieder eine andere, da muss man auch ein bisschen was sehen und ein bisschen ja, das Gefühl haben, das wird jetzt in dem Moment gemacht und man will dann auch einen Schlagzeuger sehen und man will dann auch, weiß ich nicht, vielleicht geht es wieder so in so eine Zeiten zurück. Keith Emerson hat ja mit seinem Messer in die Orgel gestochen, also ist natürlich ganz witzig.
Na, mal schauen, was heute Abend noch so passieren wird. Wir müssen jetzt leider zum Ende kommen, es geht gleich los oben mit dem Konzert. Manuel Götsching, Henrik Schwarz, Dr. Motte, vielen Dank. Und danke ans Publikum für dieses Erduldung des etwas anderen Vorprogramms.
Ja, danke auch.